Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der Iran-Krieg hat sich durch Angriffe auf die Energieversorgung verschärft. Gestern hatte Israel im Iran Anlagen für das Gasfeld South Pass bombardiert, das im Persischen Golf liegt. Iran reagierte sofort und beschoss in Katar den weltweit größten Umschlagplatz für Flüssiggas und in Saudi-Arabien eine Gasaufbereitungsanlage. Außerdem meldet Riad ebenso wie Kuwait Einschläge iranischer Drohnen in wichtige Ölraffinerien.
Im Süden des Iran, Anlagen des South Pars Gasfelds gestern in Flammen. Israels Angriff trifft die Infrastruktur des größten Gasfelds der Welt. Auch der Iran greift an. Die Islamische Republik zielt auf die größte Flüssiggasanlage Katars und beschädigt sie laut katarischen Angaben schwer. Diese Bilder sollen zudem einen Einschlag in Saudi-Arabien zeigen, nahe einer Ölanlage. Wir haben eine neue Eskalationsstufe erreicht in diesem Krieg. Das spüren wir sofort an den Märkten. Der Ölpreis ist seit gestern Abend um über 13-14% gestiegen. In Washington äußert sich US-Präsident Trump zum israelischen Angriff auf South Pars. Er habe Premierminister Netanyahu aufgefordert, damit aufzuhören. Gelegentlich macht er etwas, auch wenn mir das nicht gefällt, und deshalb machen wir das nicht mehr. Am Golf warnen die arabischen Staaten vor erheblichen Folgen für die weltweite Energieversorgung. Bei einer Krisensitzung in Saudi-Arabien ringen ihre Außenminister gemeinsam mit der Türkei um eine Linie gegenüber Teheran. Noch sind sie nicht aktiv in den Krieg eingestiegen, das könnte sich ändern. Wir behalten uns das Recht vor, wenn nötig, militärisch einzugreifen. Beobachter sprechen von einer neuen Phase des Krieges. Ziel sind zunehmend Öl- und Gasanlagen, wie hier eine Raffinerie in Kuwait.
Energieproduktionsanlagen geraten immer stärker ins Visier und damit das wirtschaftliche Rückgrat der Region. Der Chef des staatlichen Energieunternehmens hier in Doha sagt, das könne 3 bis 5 Jahre dauern, bis die Gasinfrastruktur von Katar wieder vollständig repariert ist. Sollte sich das bewahrheiten, dann hätte das Folgen weit über die Region hinaus, auch für die Energieversorgung von Europa und Asien.
Nicht nur für die ARD sind Dreharbeiten im Iran selten möglich. Das Regime kontrolliert genau, was über den Krieg veröffentlicht wird. Vor einigen Tagen waren Filmaufnahmen erlaubt, die den Alltag im kriegsgeschundenen Land zeigen sollen.
Vor einigen Tagen war das hier noch eine Bäckerei. Doch nun ist der Arbeitsplatz von Mohammad völlig zerstört. Nach einem Luftangriff ist das gesamte Gebäude im Süden von Teheran schwer beschädigt. Plötzlich habe ich einen lauten Knall gehört. Ich habe gar nicht verstanden, was da passiert ist. Es explodierte was und ich wurde nach draußen geschleudert. 4 Tage sind die Aufnahmen unseres ARD-Teams inzwischen alt. Zeigen können wir sie erst jetzt wegen der Internetblockade des Regimes. Direkt neben dem zerstörten Gebäude die örtliche Polizeistation. Wahrscheinlich das eigentliche Ziel des Angriffs, vermuten hier viele. Doch getroffen wurden vor allem Geschäfte und Wohnungen. Unser Haus wurde komplett zerstört. Und jetzt sagen die mir, geh wieder rein und leb dort. Aber wie soll ich denn da leben? Nachts gehen wir jetzt halt in den Park und schlafen dort. Nach wie vor werden Filmaufnahmen in der Öffentlichkeit streng kontrolliert. Drehen darf unser Team hingegen diese Familie. Auch sie können hier nicht mehr bleiben und suchen nun ein neues Zuhause.
Der Krieg im Iran bestimmt auch die Tagesordnung beim EU-Gipfel in Brüssel. Eigentlich sollte die Wirtschaftspolitik im Mittelpunkt stehen, doch die wird natürlich auch vom Anstieg der Energiepreise beeinflusst. Außerdem ging es um den Milliardenkredit für die Ukraine. Den hatte der ungarische Regierungschef Orbán zwar im Dezember mit beschlossen, doch nun sperrt er sich dagegen, dass er auch umgesetzt wird.
Wer gehofft hatte, Orbán würde einlenken, wurde heute enttäuscht. Der ungarische Regierungschef blockiert weiterhin neue Sanktionen gegen Russland und vor allem den dringend benötigten 90 Milliarden Kredit für die Ukraine. Dass er im Dezember etwas anderes versprochen hatte, ist ihm egal. Seine Begründung: Keine Entscheidung zugunsten der Ukraine wird von Ungarn unterstützt, bis das Ölproblem gelöst ist. Durch die Druzhba-Pipeline gelangt derzeit kein russisches Öl mehr nach Ungarn und in die Slowakei. Die Ukraine sagt, sie sei zerstört, Orbán bestreitet das. Die EU ist mit Experten vor Ort und bittet Selenskyj, der zugeschaltet ist, sie schnell zur Pipeline zu lassen. Ungarn könnte so lange Öl aus Kroatien erhalten, doch lehnt das Angebot ab. In Brüssel spricht man deshalb von Erpressung. Das zweite große Thema, der Krieg in Nahost. Militärisch beteiligen will sich aktuell niemand. Der Kanzler bietet aber an, nach dem Krieg mitzuhelfen, die Seewege offen zu halten.
Ich möchte, dass ein klares Signal von uns ausgeht, dass wir bereit sind zu helfen. Aber dafür müssen die Kampfhandlungen eingestellt werden.
Ziemlich zerstritten ist die EU-Familie bei der Frage, was man gegen die galoppierenden Energiepreise tun soll. Vor allem, wie drastisch man in den Emissionshandel eingreifen will. Also den Zertifikatehandel mit Verschmutzungsrechten, der besonders für energieintensive Industrien wie Chemie, Zement und Stahl immer teurer wird. Dass sich der Krieg in Nahost immer stärker gegen die Energieinfrastruktur der gesamten Region richtet, verfolgen die Regierungschefs hoch alarmiert, ohne dass sie derzeit etwas dagegen ausrichten können. Darunter leiden besonders energieintensive Industrien und Mitgliedstaaten mit wenig Erneuerbaren. Entsprechend groß ist der Druck auf die Kommission, schnell, spätestens bis Juli, eine Anpassung des Emissionshandels vorzulegen, ohne dieses wichtige Klimaschutzinstrument aber grundsätzlich aufzugeben.
Um den Anstieg der Spritpreise durch den Iran-Krieg zu begrenzen, hat der Bundestag ein Gesetz auf den Weg gebracht. Es soll im Eilverfahren beschlossen werden und Anfang April in Kraft treten. Unter anderem ist vorgesehen, dass Tankstellen ihre Preise nur noch einmal am Tag erhöhen dürfen, und zwar um 12 Uhr mittags. Senkungen sind dagegen jederzeit möglich. Außerdem soll das Kartellrecht verschärft werden.
Die Spritpreise kennen derzeit überwiegend eine Richtung, nach oben. An einer Berliner Tankstelle müssen die Kunden heute für Diesel schon wieder mehr zahlen. Die Verärgerung groß.
Bei Diesel 2,26, das ist einfach übertrieben zu viel.
Im Eiltempo hat die Regierung ein Paket eingebracht. Es soll den Anstieg bei den Spritpreisen bremsen.
Wir wollen sicherstellen, dass Wettbewerb auch wirklich funktioniert. Offen, Transparenz und zum Wohle der Verbraucherinnen und Verbraucher.
Im Kern geht es um drei Bausteine. Die Mineralölkonzerne dürfen die Preise nur mehr einmal pro Tag um 12 Uhr erhöhen. Das Kartellamt bekommt mehr Handlungsspielraum und die Konzerne müssen Preissprünge wirtschaftlich begründen. Der Opposition gehen die Maßnahmen nicht weit genug. Die AfD fordert Steuersenkungen, so wie in Österreich geplant und in Italien bereits vollzogen. Dort soll der Literpreis um bis zu 25 Cent sinken.
Es ist zuallererst der Staat. Der Staat, der an der Tankstelle abkassiert. 60% des Benzinpreises steckt sich der Finanzminister in die Tasche.
Für die Grünen gehen die Maßnahmen am Problem vorbei. Die Preisanstiege jetzt eine Folge der Abhängigkeit von den Ölkonzernen.
Fossile Energien machen unfrei, fossile Energien machen abhängig und dann wird man abgezockt.
Die Linken fordern eine Steuer auf die Sondergewinne der Konzerne. Stichwort Übergewinnsteuer.
Wer in Krieg und Krise extra verdient, der soll dafür zahlen.
Und auch der SPD-Finanzminister will eine Übergewinnsteuer zumindest prüfen.
Keine U-Bahnen, keine Straßenbahnen und keine Busse. Der Weg zur Arbeit oder zur Schule war für Millionen Menschen heute eine Herausforderung. Verdi hatte zu Warnstreiks bei den kommunalen Verkehrsbetrieben in Sachsen-Anhalt, Hamburg, Bayern und Nordrhein-Westfalen aufgerufen. Die Gewerkschaft fordert bessere Arbeitsbedingungen, in einigen Bundesländern auch mehr Gehalt.
Bethül Dietz und Gökhan Zert kämpfen in Nordrhein-Westfalen für bessere Arbeitsbedingungen. Sie arbeiten bei den Kölner Verkehrsbetrieben. Dort sind sie heute Morgen zusammengekommen.
Wenn unterm Strich mehr Zeit für die Familie rauskommt, mehr Zeit für mich selber, mehr Zeit zur Erholung, dann kann ich auch nicht nur 100%, sondern vielleicht auch mal 110% für die Menschen auf der Straße geben.
Sie fordern 2 Stunden weniger Wochenarbeit, Ruhezeiten 1 Stunde länger, Sonntagszuschlag, aber...
Die Arbeitgeber sind nicht wirklich bereit, auf uns zuzugehen. In der letzten Verhandlungsrunde hatten wir gehofft, dass sie uns ein nettes Angebot machen werden. Stattdessen haben sie uns Gegenforderungen gestellt.
Neben Nordrhein-Westfalen gehört auch Hamburg zu den Bundesländern, wo Verdi Druck machen will, wo die Verhandlungen ihrer Meinung nach stocken. Hier fahren keine Busse, keine U-Bahnen. Allein der S-Bahn-Verkehr erleichtert den Pendlern den Alltag. Auch in Sachsen-Anhalt war es vielen möglich, sich auf die Einschränkungen vorzubereiten. Viele stiegen aufs Auto um. Hier ist der Streik vielerorts sogar für die kommenden Tage angekündigt. Nicht alle haben Verständnis.
Ich finde 4 Tage natürlich herausfordernd, vor allem für Menschen, die auf die öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen sind, wenn ich so an ältere Menschen denke.
Also ich verstehe schon, dass sie bessere Arbeitsbedingungen wollen, aber es ist halt blöd für die Leute, die Straßenbahn fahren. Also die 2 Kilometer zur Schule sind jetzt nicht so schön. Ist halt anstrengend.
In Bayern wird zum Teil schon seit gestern gestreikt, auch wenn in manchen Orten einzelne Busse fahren. Ein Problem, die Gewerkschaft muss in jedem Bundesland individuell verhandeln. In NRW zum Beispiel hält die Arbeitgeberseite die Forderungen in Zeiten von Personalmangel für unrealistisch. Kommenden Dienstag beginnt hier die nächste Verhandlungsrunde.
Blumen für die Preisträgerin. Katharina Poladian hat den Belletristikpreis der Leipziger Buchmesse für ihr Buch Goldstrand gewonnen. Ihre Sprache sei leicht und abgründig, zugleich lobte die Jury. In ihrer Dankesrede wurde Poladian, die in Moskau geboren wurde, politisch. Sie kritisierte Kulturstaatsminister Weimar, der mit einigen Entscheidungen in den vergangenen Tagen für viel Aufsehen und Empörung gesorgt hatte. Seit heute ist die Messe für Besucherinnen und Besucher geöffnet.
Die Massen strömen in die Hallen der Leipziger Buchmesse. Zum Start rechnet die bereits mit mehr Besucherinnen und Besuchern als im Vorjahr. Die 300.000er-Marke könnte geknackt werden. Für den traditionell besonders gut besuchten Samstag musste der Ticketvorverkauf schon begrenzt werden. Nur die 9 Nachmittagstickets sind noch verfügbar. Viele haben ein volles Programm.
Ich hatte ganz viele Veranstaltungen geplant für heute und habe es jetzt alles erstmal rausgeschmissen, weil es einfach so viel ist und die so viele Eindrücke.
Das macht es immer so ein bisschen aus, dass man einfach auch mal neue Sachen kennenlernt, die jetzt vielleicht außerhalb von TikTok oder Instagram einfach da sind. Das würde ich sagen, dass man einfach ein bisschen stöbert.
Ich war in Frankfurt zur Buchmesse letztes Jahr das erste Mal. Ich wollte gar nichts kaufen, hatte nachher, ich glaube, 5 Beutel voll.
Statt einem Gastland gibt es diesmal eine Gastregion, die Donau mit 10 Ländern zwischen Schwarzwald und Schwarzem Meer. Sie können per Stempelkarte entdeckt werden. Höhepunkt heute war die Verleihung der Buchpreise. Den für Belletristik erhielt Katharina Poladian für Goldstrand, eine Familiengeschichte, die quer durch Europa führt. Für die überraschte Preisträgerin eine Ehre und Anerkennung ihrer Arbeit.
Man ist so viele Jahre mit sich und allein und dem Thema und plötzlich wird das gesehen und es wird in die Welt getragen. Und das ist die einzige Form, sich zu verbinden.
Noch bis Sonntag können auf der Buchmesse in Leipzig Leserinnen und Leser mit Autorinnen und Autoren gemeinsam in Literaturwelten abtauchen.
Und von Leipzig nach Hamburg, wie hat es dieser Beitrag gerade über die Buchmesse in die Tagesschau geschafft? Heute am ARD-Nachrichtentag schauen wir hinter die Kulissen der Redaktionen und wir nehmen Sie mit von der Planung im ARD-Nachrichtenhaus über die Produktion in Leipzig bis zur fertigen Sendung.
Die Frage ist, ob man es braucht. Das können wir aber diskutieren.
Das machen Sie hier jeden Tag. Diskutieren, was relevant ist. Redaktionskonferenz der Tagesschau in Hamburg. Ein Thema heute, die Buchmesse in Leipzig.
Wiebke Schindler dreht auf der Messe.
Darf ich mal ganz kurz stören? Wir sind von der ARD.
Die MDR-Reporterin ist eine von vielen Journalistinnen und Journalisten, die jeden Tag in Deutschland und im Ausland für die Tagesschau unterwegs sind. Interviews führen, gute Bilder finden und trotz Zeitdrucks offen bleiben.
Ich habe schon einen Fahrplan für den Tag, aber man muss sich natürlich ein bisschen darauf einlassen, was hier passiert. Ne? Und ich lasse mich auch ein Stück weit treiben. Wir wollen auch ein bisschen eintauchen.
Ihr Material schickt sie mit diesem Senderucksack in die MDR-Zentrale zu ihrer Kollegin Vera de Wehl, mit der sie gemeinsam den Beitrag macht. Die wählt nun Bilder und Interviewausschnitte aus.
Das ist so ein bisschen die große Herausforderung, eben, dass es eine runde Sache wird mit den Informationen, die drin sein müssen, in 1:30.
Ihre Ideen bespricht sie dann mit Redakteur Frank Jung. Der sitzt 300 Kilometer entfernt in der Hansestadt. Seine Aufgabe, gewichten, welche Informationen entscheidend sind für den Beitrag.
Es gibt 2 entscheidende Kriterien. Das eine ist, ist das ganze Thema relevant? Hat das irgendeine Bedeutung? Und das zweite ist, gibt es dazu auch was Neues? Oder ist es das Gleiche, was wir gestern schon hatten?
Außerdem muss Jung alle Aussagen überprüfen, etwa mit Meldungen der Nachrichtenagenturen. So arbeitet die Tagesschau nicht nur fürs Fernsehen, sondern auch auf ihren Social-Media-Kanälen. Immer wieder erklären die Journalisten auch hier, wie sie arbeiten.
Ich glaube, wir müssen einfach auch mehr tun in der Transparenz, wie wir zu Nachrichten kommen. Das ist eine professionelle Arbeit. In der Tagesschau laufen am Ende aber nur noch die Meldungen. Und wir müssen einfach aufzeigen, wie wir zu den Meldungen kommen.
Der Beitrag aus Leipzig ist mittlerweile in Hamburg angekommen und wird nochmal final auf Fehler überprüft. Auch Tagesschausprecherin Julia Niharika-Senn ist bereit. Die Sendung kann beginnen, so wie jeden Tag.
Tja, und zurück zu uns. Das Glück, es liegt wohl weiter in Finnland. Das zeigt der diesjährige Weltglücksatlas. Zum 9. Mal in Folge liegen die Finnen auf Platz 1, gefolgt von Island und Dänemark. Doch die Deutschen werden besser im Glücklichsein. Von Rang 22 machte Deutschland einen Sprung auf Platz 17. Tja, nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 20. März.
Unter Hochdruckeinfluss erwartet uns regional noch freundliches Wetter. Eine Kaltfront sorgt von Norden allerdings für Wolken mit etwas Regen. Und dort zeigen sich die Sterne heute Nacht deutlich seltener als in der Südhälfte. Vor allem im Nordosten regnet es etwas, während sich besonders Richtung Küste Nebel- und Hochnebelfelder ausbreiten. Die können sich morgen länger halten, sonst gibt's teilweise dichte Wolken mit einzelnen Schauern, vom Osten bis in die Mitte teils Sonnenschein, vor allem im Süden und Südwesten, später auch im Norden. Heute Nacht 6 bis 0 Grad, im Südosten sowie im äußersten Norden leichter Frost. An der See bei 10, Nebel morgen unter 10, im Südwesten dagegen bis 17 Grad. Samstag wird es im Süden unbeständiger und etwas kühler, im höheren Bergland sind auch Schneeschauer möglich. Sonntag gibt's wieder häufiger Sonnenschein und so beginnt auch die neue Woche.
In den Tagesthemen um 22.15 Uhr fragt Jesse Wellmer, wie die Menschen in Russland auf den Krieg gegen den politischen Verbündeten Iran schauen. Und Millionen Fans im K-Pop-Fieber. Die südkoreanische Band BTS feiert ihr Comeback. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Donnerstagabend.